nachdem wir jetzt gemeinsam mit unseren Farsi-sprechenden Geschwistern Gott gelobt haben für das, was er getan hat, kommen wir zur Predigt. Und ich lese diesmal aus dem Philipperbrief des Paulus, aus dem 3. Kapitel, und zwar die Verse 7 bis 14. Und ich lese wieder aus der Basisbibel. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil, und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eines. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Wie ich mich mit diesem Text beschäftigt habe und versucht habe, eine Überschrift zu finden, ist mir dann nach einiger Zeit eingefallen, Gnade und oder sportliche Leistung. Wir haben hier zwei Seiten, die Paulus auch anspricht in diesem Text. Und knapp vor diesem Text beschreibt Paulus, was er alles für Vorzüge hat, rein vom Menschlichen her gesehen. Er kann sich darauf berufen, aus dem Volk Israel zu sein. Er stammt sogar aus dem Stamm Benjamin. Das ist der Stamm, der auf den jüngsten Sohn Jakobs zurückgeht, auf seinen Lieblingssohn. Er war ein Pharisäer, das war damals eine Gruppe von Juden, die das Gesetz besonders ernst genommen haben, die sich besonders stark mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben, in den Heiligen Schriften gelesen haben, die sich drin gut ausgekannt haben, die versucht haben, wirklich danach zu leben. Er hat eine gute theologische Ausbildung genossen bei Gamaliel, das war damals ein ganz berühmter, man könnte sagen, Universitätsprofessor der Theologie. Und jetzt sagt Paulus, das rechnet er alles nicht mehr als Vorteil an. Das hilft ihm jetzt alles nichts mehr. Ja, im Gegenteil, es könnte sogar ein Nachteil sein, es ist für ihn ein Nachteil, ein Schaden. Und das ist ein ziemlich starkes Stück, wenn Paulus das sagt. Warum ist das ein Schaden? Warum ist das ein Nachteil? Er gebraucht sogar ein ganz, ganz schlimmes Wort. Das Wort, das da benutzt wird, ist wirklich scheiße. Ich weiß, dieses Wort benutzt man nicht in Kirchen, aber Paulus hat es so hingeschrieben und das griechische Wort bedeutet nichts anderes als das. Das heißt, es ist wirklich ein ganz, ganz heftiger Ausdruck, den Paulus da benutzt. Warum? Und es kommt in diesem Text auch nicht wirklich ganz genau, er argumentiert jetzt nicht, warum diese einzelnen Dinge so schrecklich sind plötzlich für ihn. Er sagt einfach, es ist so. Und dann sagt er, denn Jesus Christus ist mein Herr. Warum ist seine Herkunft dann ein Nachteil für ihn? Warum, wenn Jesus Christus sein Herr ist, warum? Und da muss man ein bisschen weiter hineingehen in die Situation des Paulus. Er hat aus diesem Grund ja die Christen verfolgt. Er hat eine ganz, ganz besondere Begegnung mit Jesus gehabt, und zwar gerade als er unterwegs war, die Christen in Damaskus auszurotten. Damals hat ihn Jesus vom Pferd geschmissen und ist Paulus begegnet. Vielleicht ist das der Grund. Was könnte da noch drinnen liegen? Warum ist das ein Nachteil? Jetzt ist Jesus Christus sein Herr. Paulus ist also nicht mehr Pharisäer, er ist nicht mehr Jude und ist doch Jude. Er ist Jesus Christus begegnet und das hat in ihm alles umgedreht. Er hat plötzlich erkannt, all meine Leistung, all meine Anstrengung, alles, was ich unternehme, nutzt mir vor Gott überhaupt nichts. Ich kann nicht gerecht dastehen vor Gott. Da kann ich noch so viel tun, da kann ich mich noch so viel anstrengen. Vor Gott bin ich noch immer erlösungsbedürftig. Ich brauche noch immer Gottes Gnade. Auch mit meiner ganzen Leistung, mit meiner ganzen Anstrengung, mit all meinem Wissen, mit all meinem Können, mit all meinem Einsatz, brauche ich noch immer Jesus Christus und das, was er am Kreuz für mich erwirkt hat. Ich kann es nicht erreichen aus eigener Kraft. Und deswegen sieht Paulus das jetzt als Schaden, denn solange ich darauf warte, dass ich meine eigene Anstrengung, mit meiner eigenen Anstrengung vor Gott gerecht dastehen kann, solange ich das noch irgendwie im Hinterkopf habe, dass ich das erreichen könnte, solange habe ich ein Problem damit, mich als erlösungsbedürftig zu sehen. Solange kann ich nicht wirklich sagen, du Gott, es reicht nicht, was ich mache. Ich bin immer noch nicht gut vor dir, nicht gut genug vor dir, nicht gerecht vor dir. Und dann kommt es hinein, dass Paulus auch schreibt, es ist die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und Glaube ist jetzt nicht das, was wir in Österreich so gut vor uns hin sagen, Glauben heißt nichts wissen, sondern damit ist gemeint, dieses Vertrauen, diese Vertrauensbeziehung zu Gott, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dass Gott mir seine Gnade schenkt, dass Gott mich lieb hat, mit meinen Fehlern, nicht nur trotz meiner Fehler, sondern auch mit meinen Fehlern, dass er mich so liebt, wie ich bin und dass er mich annimmt als sein Kind und mir praktisch das Kleid der Gerechtigkeit anzieht und mich in dem anschaut. Paulus hat irgendwie erfahren, so ganz massiv, als er da vom Pferd gefallen ist, als er blind war, hilflos war, als er die Stimme Jesu gehört hat, dass da ist was Massives mit ihm passiert. Jesus ist ihm begegnet. Der Auferstandene ist ihm begegnet. Und er hat gemerkt, gegen den komme ich nicht an. Der ist stärker als ich. In dem ist Gott lebendig. Und das hat ihn umgewandelt. Deshalb ist im Vergleich mit Jesus hält nichts anderes stand. Im Vergleich mit Jesus ist alles andere nichts wert. Im Vergleich mit Jesus. Nicht, dass er sonst nichts wert wäre, aber Jesus ist so viel größer, so viel wertvoller, so viel schöner. Deshalb, es ist im Vergleich. Und dann schreibt er, ich möchte gerne Christus und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wir Christen erleben immer so ein Stück, ja, und dann merken wir, aha, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir glauben ganz fest dran. Und dieser Satz hat auch mich so ein bisschen durchgerüttelt und hat mir gesagt, naja, wie erfährst du? Wie erfährst du die Kraft seiner Auferstehung? Erfährst du die? Ja, ich sehe, dass Jesus am Wirken ist. Ich sehe, aber dass ich immer so ganz nah dran bin, das kann ich von mir nicht behaupten. Aber ich weiß, Jesus Christus ist auferstanden. Und ich weiß, ich kann es erfahren, immer wieder. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, steht da auch da. Und irgendwie ist mir da eingefallen, die Geschichte, wie Petrus sich gegen die Fußwaschung wehrt. Und Petrus sagt, nein, nein, Herr, das darfst du nicht. Du darfst mir nicht die Füße waschen. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Also da ist jetzt wirklich aus. Die Füße wäschst du mir jetzt bitte nicht. Und Jesus sagt zu ihm, ja, wenn ich das nicht mache, dann hast du keinen Teil an mir. Das ist mir dabei eingefallen. Also dieser Teil, dieses Anteilhaben, am Leiden, am Sterben, an dem, was Jesus uns erarbeitet hat am Kreuz. Diese Teilhabe, die kann ich mir auch nur schenken lassen eigentlich. Es ist auch nicht was, was ich erarbeiten kann. Und Paulus ist von dieser Hoffnung getragen. Und dann reißt es ihn wieder doch hin und her und ich merke, dass er da merkt, dass der Gedanke mit dem Wettstreit, mit dem Erarbeiten hat ihn nicht so ganz ausgelassen. Und da kommt er in dieses, hat er dieses Bild mit diesem Wettlauf, mit diesem Kampflauf ans Ziel. Und wo er sagt, ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt alles schon erreicht habe, sondern ich bin noch auf dem Weg dorthin und in der Zwischenzeit muss ich rennen und ich muss mich anstrengen. Ich ich muss rennen, damit ich auf das Ziel zulaufe und um es zu ergreifen, das Ziel. Und ich möchte es ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das ist so ein Bruch in diesem Bild. Auf der einen Seite, er rennt auf dieses Ziel zu, er möchte dieses Ziel erreichen. Und dann sagt er, ja, aber deshalb, weil Jesus mich schon hat. Jesus hat mich schon. Es ist so, irgendwie ist mir dann vorgekommen, Jesus streckt ihm so die Hand entgegen und er rennt. Und Jesus hat ihn von der anderen Seite schon an den Händen und zieht ihn zu diesem Ziel hin. Das hat mich wirklich sehr froh gemacht, wie ich das so gesehen habe in der Vorbereitung, weil ich da diese Gottesseite wieder sehe, dass Jesus ihm schon wieder entgegenkommt bei seinen Anstrengungen. Ihm die Hand reicht praktisch, er hat ihn schon ergriffen und er zieht ihn zu dem Ziel hin. Das heißt, er hilft ihm, dass er auf der richtigen Richtung bleibt, dass er nicht stürzt oder sowas, dass er zum Ziel hinkommt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie spielt ja doch immer wieder in unserem Leben diese andere Seite hinein. Und wenn wir an die Lesung denken von den Talenten und wo Jesus in dem Gleichnis dann sagt, ja, dann hättest du das Geld wenigstens auf die Bank gelegt, und wenn du schon weißt, dass ich so streng bin und so böse bin, und dann tu das doch. Kommt es also nicht doch ein bisschen drauf an, auf das, wie wir rennen, auf das, wie wir laufen, wie ernst wir das nehmen? Ja, aber es ist nicht die Hauptvoraussetzung. Jesus erwartet natürlich von uns, dass wir auch was tun, dass wir uns auch einbringen. Aber erlösen kann uns das nicht. Erlöst hat uns Jesus schon. Und er hilft uns bei den Anstrengungen aufs Ziel hin. Nur, es hat Jesus eine Menge gekostet, diese Erlösung für uns zu erarbeiten, und deshalb sollen wir das auch ernst nehmen, was er getan hat. Das heißt, sportliche Leistung ist ganz gut, aber dass wir das Ziel erreichen, bei Gott zu sein in der ewigen Herrlichkeit, dazu zieht er uns. Das ist seine Arbeit. Er hilft uns dabei. Wir sollen trotzdem nicht unbedingt uns hinsetzen auf der Laufbahn und schlafen und warten, bis uns jemand überholt, sondern das ist trotzdem wichtig. Aber Jesus hat uns schon ergriffen. Und deswegen dürfen wir mit Zuversicht auf das Ziel hinrennen. Wir dürfen mit Zuversicht unterwegs sein. Wir dürfen uns freuen auf die zukünftige Herrlichkeit, weil die steht schon für uns bereit, aber es tut uns auch gut zu laufen. Es tut uns richtig gut, in Bewegung zu kommen. Es tut uns gut, diesen Wettlauf, uns anzustrengen im Wettlauf. Dafür sind wir auch gemacht. Es ist nicht ein Wettlauf, der die Gegner auf die Seite schiebt, sondern es ist ein Lauf, um Gott zu zeigen, wie wichtig er uns ist. Und das können wir ohne weiteres guten Gewissens machen. Wir dürfen eine sportliche Leistung aus Gnade erbringen. Gott schenkt uns auch den Siegespreis für diese sportliche Leistung, wo er uns schon dabei hilft, dass wir sie erbringen können. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit Mut diesem Sieg entgegenlaufen und dass wir die Hände Jesu auch spüren, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten jetzt aufgeben, sondern dass wir diese ziehenden Hände Jesu, der schon hinter dem Ziel steht, erleben, erfahren und dass wir uns freuen auf diesen Siegeskranz, die ewige Herrlichkeit bei Jesus Christus. Amen.